Marie-Sophie Hingst, promovierte Historikerin, schrieb lange Jahre einen Blog, in dem sie unter anderem viel über die NS-Verfolgung ihrer jüdischen Familie publizierte. Jetzt kam vor einigen Wochen durch Recherchen heraus, das ist alles erlogen. Auch die von Hingst an Yad Vashem übermittelten Personen existierten größtenteils nicht oder sie wurden nicht als jüdisch verfolgt. Marie-Sophie Hingst hat sich also eine NS-Verfolgung ihrer Familie als jüdisch komplett ausgedacht. Interessanterweise gibt es einen vergleichbaren Fall in Halle, auch in der Zeit der DDR, wo die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Karin Mülius, in den 80er Jahren abgesetzt wurden, weil auch ihre Geschichte von einer Verfolgung der Eltern völlig fingiert und erlogen war. Das führt uns zu dem Thema, zu dem heute Jan Singer in Halle einen Vortrag hält unter dem Titel German Gedenken Revisited. Und wir wollen zunächst gemeinsam auf diese aktuelle Meldung zu der Bloggerin Marie-Sophie Hingst gehen.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Man fragt sich ja, wie kommt man auf sowas? Also Marie-Sophie Hingst hat das ja über Jahre betrieben, hat tatsächlich ihre Angehörigen gefälscht, ganze Familiengeschichte gefälscht, hat sich da diese Großmutter zurechtgelegt, die so die perfekte, weise alte Dame in ihrem Leben war und ihr alles beigebracht hat und gleichzeitig diese schreckliche Verfolgungsgeschichte hatte in den Vernichtungslagern, denen sie nur knapp entronnen sei. Und sie war auch unglaublich aggressiv gleichzeitig gegenüber Leuten, die ihre Version kritisiert haben. Ne? Immer diese Richtung, wie kommst du dazu, wie kommen sie dazu, meine Identität anzugreifen, ich bin hier Opfer. Was erlaubst du Deutscher dir, mich als Opfer anzugreifen? Dabei war sie ja selber eine Deutsche und hatte diese ganze Verfolgungsgeschichte gar nicht. Und man ist ja schon fast ein bisschen versucht, das psychopathologisch zu erklären, als einfach ein Fall von Wahnsinn. Aber ich glaube, das greift zu kurz. Es gibt für dieses Phänomen ja sogar einen Namen, das heißt Wilkomirski-Syndrom. Und Wilkomirski ist ein Schriftsteller, der sich auch eine Kindheit zurecht fantasiert hat. Als litauischer Jude habe er in Auschwitz gesessen. In Wahrheit ist er aber Schweizer und heißt Bruno Dössiger und hat mit dem Judentum gar nichts zu tun, wurde also auch nicht verfolgt. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, war wahnsinnig erfolgreich und das ist dann analysiert worden, dieser Fall. Und daher kommt dieser Name Wilkomirski-Syndrom. Und das läuft im Prinzip auf die Quintessenz hinaus, er habe unter der Sehnsucht gelitten, Opfer zu sein. Und das hängt, glaube ich, mit einer Gedenkpolitik zusammen, wie sie sich in den letzten 20, 30 Jahren herausgebildet hat, die eben sehr auf die Identifikation mit den Opfern setzt und weniger versucht, kritische Erkenntnis über diese Ereignisse damals zu vermitteln, als Einfühlung in das Geschehen und Einfühlung in die Opfer. Und wenn man das so betrachtet, dann ist dieses Wilkomirski-Syndrom, ist das, was Marie-Sophie Hingst gemacht hat, eigentlich nur sozusagen die Übertreibung eines gewünschten Vorgangs, der dann irgendwann den Punkt erreicht, wo er ins Wahnhafte kippt.
Mit dem Fokus auf eine deutsche Gedenkpolitik, die sich auf die Opferperspektive konzentriert und die dann eben auch oft fälschlicherweise sich aneignet, sind wir schon bei diesem Überblickstitel, den du auch deinen Vortrag gegeben hast, German Gedenken. Und du hast schon mal einen Vortrag zu dem gleichen Thema gehalten. Jetzt heißt das Ganze aber German Gedenken Revisited. Wieso war es dir denn wichtig, quasi jetzt da nochmal eine Relektüre vorzunehmen?
Weil ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren einiges verändert hat. Also dieses German Gedenken bezog sich auf eine Form von Gedenkpolitik, die sich so ab der berühmten Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker von 1985 entwickelt hat. Also die berühmte Rede, der 8. Mai war der Tag der Befreiung, wo im Prinzip ein erstes Identifikationsangebot der Deutschen mit den Opfern gemacht wurde und gleichzeitig ein Identitätsangebot für die deutsche Nation als die Nation, die Auschwitz zwar begangen hat, aber auch daraus gelernt hat. Das heißt, man konnte nicht mehr trotz Auschwitz stolz auf Deutschland sein. Und dann haben die Deutschen gelernt, wegen Auschwitz stolz auf Deutschland zu sein. Und zwar auf ihre Gedenkpolitik. Und mit dieser Gedenkpolitik wurde dann ab den rot-grünen Jahren, also ungefähr ab Ende der 90er Jahre, tatsächlich Politik gemacht. Also Darauf wurde Außenpolitik aufgebaut. Josef Fischer hat damit begründet, man müsse den Krieg im Kosovo führen, weil er gelernt hat, Auschwitz gelte es zu verhindern. Gleichzeitig wurde gesagt, man dürfe den Krieg im Irak nicht mitmachen, weil Deutschland gelernt habe, ein neuer Krieg müsse verhindert werden. Immer wurde sich dabei auf die Lehren aus unserer Geschichte bezogen. Das Ganze wurde zu einem Kern der deutschen Politik und des deutschen Selbstbewusstseins. Und ich habe aber den Eindruck, das ändert sich in den letzten Jahren. Dieser Konsens, der damals entstanden ist, der löst sich deshalb aus. Und deshalb versuche ich jetzt, das Ganze noch mal ein bisschen neu anzuschauen.
Wenn wir erst einmal bei dem sind, was du ab den 80er Jahren identifizierst als was Identitätsstiftendem, in welchen Formen siehst du das denn noch realisiert, außer dass es quasi auch genutzt wird als eine Legitimation deutscher Außenpolitik, in welchen Formen von Erinnerungspraxis?
Ja, also das ist natürlich schwierig auseinanderzuhalten. Also selbstverständlich sind KZ-Gedenkstätten eine ganz wichtige Sache. Aber ich habe den Eindruck, dass es in diesen Gedenkstätten immer weniger um die tatsächlichen Ereignisse geht, derer gedacht wird und seltsamerweise auch um die Opfer, derer gedacht wird, als darum, dass die Deutschen dort eine Selbstvergewisserung finden. Also ich meine, man hat sich in Deutschland neben das Brandenburger Tor, das Holocaust-Mahnmal gesetzt. Also ein riesiges Symbol der Gedenkpraxis mitten in die Hauptstadt gestellt, um daraus Identität zu ziehen. Um die Opfer geht es, also um die realen Opfer, geht es da weniger, eher um die Vorstellung von Opfertum.
Du hast schon die Rede von Richard von Weizsäcker angesprochen und damit sind wir in den 80er Jahren, in denen auch der Historikerstreit ganz aktuell ist. Wenn man die 80er Jahre von einer anderen Seite betrachtet, dann ist das in der Geschichtsschreibung auch immer die Zeit, in der viele kleine einzelne Initiativen entstehen in ganz Deutschland, die nach den Verbrechen, nach den NS-Verbrechen vor Ort fragen und die quasi auch so ein bisschen die Grundlage sind der heutigen institutionellen Gedenkstätten, die aber vielleicht gar nicht in diese institutionellen Gedenkstätten hätten münden müssen, dass das Ganze quasi irgendwie ja auch eine staatstragendere Funktion bekommt. Beziehst du das auch mit ein, diesen Prozess, oder wie würdest du quasi auch diese kleinen Gedenkinitiativen in den 70er, 80er Jahren sowohl in DDR als auch in der BRD beschreiben?
Von der DDR fehlt mir leider, muss ich sagen, so ein bisschen die Erfahrung mit. In der Bundesrepublik waren das ja zunächst diese Geschichtswerkstätten, die tatsächlich eine ganz wichtige Arbeit geleistet haben, gerade auch vor dem Hintergrund dieses Historikerstreits. Also zum Hintergrund Historikerstreit, das war eine Auseinandersetzung zwischen dem Historiker Ernst Nolte und letztlich dann vor allen Dingen Jürgen Habermas. Und Ernst Nolte hatte damals die These aufgestellt, dass die Judenvernichtung eigentlich eine Reaktion auf die Politik der Sowjetunion war. Also ein letztes Mal der Versuch einer großen Entschuldungsgeschichte. So, das ist dann sozusagen auf der großen Ebene der Politik und der öffentlichen Auseinandersetzung angegangen worden. Und natürlich war da diese Basis der Geschichtswerkstätten, die inzwischen entstanden waren und die Aufklärungsarbeit geleistet haben, ganz entscheidend. Aber du hast ja schon angesprochen, dass sich daraus dann am Ende sicherlich gegen die Intention der daran beteiligten Leute so ein staatstragendes Weltbild entwickelt hat. Und dass tatsächlich dieses wir arbeiten auf, wir klären auf, wir kümmern uns um unsere Verbrechen, so eine Art Stolz auf die Aufarbeitung entwickelt hat, der dann letztlich eher zur Identitätsbildung der deutschen Nation beigetragen hat, als zur kritischen Reflexion auf der höheren Ebene.
Welche Rolle spielt denn 89, 90 beziehungsweise überhaupt die deutsche Teilung auch für ein deutsches Gedenken, in dem es, wie du sagst, eigentlich um die Deutschen selbst geht?
Was 89 für eine Rolle spielt, auch bei der Gedenkstättenarbeit, ist dann natürlich nochmal ein harter Einschnitt. Das spielt dann auch bei diesem Revisited-Moment von German Gedenken eine Rolle, in dem Sinne, dass die Opferperspektive sozusagen aufgemacht wird. Also das ist eben immer weniger um jüdische Opfer der Vernichtung geht, sondern um Opfer allgemein. Und wo dann letztlich Nazis, die in sowjetischen Gefangenenlagern eingesessen haben, sicherlich unter fürchterlichen Zuständen, das ist gar keine Frage, aber gleichgesetzt werden mit den KZ-Häftlingen vorher. Da gibt es ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Bestrebungen, dass diese, also nehmen wir Buchenwald, nehmen wir Sachsenhausen, dass die sowjetische Lagergeschichte, die nach der NS-Lagergeschichte kam, gleichwertig oder sogar vordringlich in diesen Gedenkstätten repräsentiert werden soll. Und das halte ich auch für eine fatale Entwicklung.
Und es passt vielleicht auch wieder zu deiner These, wenn Deutsche gedenken, geht es ihnen immer um sich selbst. Was müsste man dem denn entgegensetzen an Stacheln, an vielleicht auch Verunsicherungen in einer Gedenkarbeit?
Ja, das ist schwierig. Also es gibt die These des kritischen Soziologen Detlef Clausen, der spricht von dem kulturindustriellen Artefakt Holocaust. Das ist ja eine Wahrnehmung der Judenvernichtung, die nichts mehr mit den eigentlichen unbegreiflichen Vorgängen zu tun hat, die sich eben einer Annahme sperren, die man nicht zu fassen bekommt, ersetzt durch den Holocaust, wie er sich in Fernsehserien zeigt. Und das hat sich ja eingeschliffen. Also die Bilder zum Beispiel von Schindlers Liste sind ja mittlerweile so ikonisch geworden, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt ein Bild aus Auschwitz, was ist ein Bild von Schindlers Liste. Ja? Man sieht die Bilder aus Schindlers Liste und hält sie für real. So, das Gleiche gilt für die Histotainment-Dokumentationen von Guido Knopp. So, die haben die Wahrnehmung, gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung von Auschwitz derart verändert. Und das Ganze ist derart sozusagen eingepreist im deutschen Bewusstsein, dass es ganz schwierig ist, da noch einen Stachel gegenzusetzen. Also der Schrecken, den das Ganze ausgelöst hat, der scheint mir einfach weg zu sein. So. Deshalb wirkt diese Gedenkpraxis, wie sie heute praktiziert wird, gerade auf staatsoffizieller Ebene, sagen wir mal zum 8. Mai Gedenkstunde im Brandenburgischen Landtag, habe ich eine Sendung drüber gesehen. Der Saal war halt leer. Die meisten Leute sind gar nicht mehr gekommen, die da eingeladen waren. Das wirkt unheimlich leer, unglaublich routiniert und eben ohne Stachel. Ne? Also man trägt Trauer und Entsetzen nur noch vor sich her und empfindet es aber eigentlich nicht mehr. So, was zu vermitteln wäre eben die kritische Distanz von Theodor W. Adorno, dem Sozialphilosophen aus Frankfurt aus den 60er Jahren, gibt es den Satz, Hitler hat den Deutschen den kategorischen Imperativ aufgezwungen, alles zu tun, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. So. Das ist eine Aufgabe, die mit Reflexion und mit Nachdenken zu erreichen ist und nicht mit Betroffenheit und auch mit Kritik an gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das Bewusstsein, dass Auschwitz nicht das ist, was man sich als Holocaust im Fernsehen präsentieren lässt. Also das wäre vielleicht der Ansatz, mit dem man das versuchen müsste.
Wenn wir jetzt als abschließende Frage nochmal darauf blicken, dass das, was du gerade gesagt hast über deutsches Gedenken, das quasi auch eine Problematik aufweist und kritikwürdig ist, dass das wiederum ganz stark angegriffen wird eigentlich von zum Beispiel Alexander Gauland, AfD-Politiker, der sich zu Wort meldet und die NS-Vergangenheit als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet. Inwiefern beziehst du denn diese aktuellen rechten Aussprüche dann mit ein in deine Behandlung des deutschen Gedenkens?
Das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, die einerseits auf der Ebene Gauland-Höcke, ne, Mahnmal der Schande, Vogelschiss der deutschen Geschichte, auf der politischen Ebene stattfindet. Aber wenn man mit Leuten, die Gedenkstättenarbeit machen, spricht, dann kommt sowas auch ganz häufig in den Gedenkstätten sozusagen an der Basis vor, dass in Frage gestellt wird, was da passiert ist, dass gefragt wird, ob die sowjetischen Verbrechen nicht viel schlimmer waren. Und also das zeigt, dass dieser Konsens, der in den Nullerjahren und auch Anfang der Zehnerjahre noch zu bestehen schien, inzwischen so ein bisschen ins Rutschen gekommen ist. Und dass im Prinzip eine alte Position aus den 60er Jahren zurückkommt. Also in den 60er Jahren in der Bundesrepublik gab es die Formel von den 12 dunklen Jahren unserer Geschichte. So, das ist im Prinzip 1:1 der Vogelschiss von heute. So, und das kommt jetzt wieder zurück, aber eben nicht mehr im Gewand einer ehrenwerten konservativen Position, sondern in so einem widerständigen Gewand gegen das Gedenken überhaupt. Und ja, da versuche ich so ein bisschen Entwicklungslinien zu entwerfen, wohin sich das entwickeln könnte und woher das kommt. Aber also ganz fertig kann man dann natürlich nicht mit sein, weil das ist ja eine Entwicklung, die gerade erst beginnt.